Und jetzt behaupten sie, zivilisiert zu sein, was das auch immer heißen mag. Der Mann war offensichtlich aufgerüttelt, aber von meinem Ausbruch nicht sonderlich beeindruckt. Ich hörte, wie er den Raum durchschritt. Vorwärts, ein Kratzen der Füße während des Wendens und wieder zurück und dann nochmals vorwärts. Plötzlich hielt er neben mir inne und sagte, ich werde mich mit meinem Vorgesetzten beraten. Eilig entfernte er sich und hob unverkennbar einen festen Gegenstand auf. Es machte so, 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 und dann BRR, BRR. Es folgte ein spitzer metallischer Klick und dann vernahm ich abgehackte Laute. Ich schloss daraus, dass gesprochen wurde. Der Mann bei mir sprach sehr ausführlich und machte dieselben eigentümlichen Laute. Eine Diskussion war im Gang, die einige Minuten anhielt. Klick-Klack machte der Apparat und der Mann kehrte zu mir zurück, zuerst werde ich dir diesen Raum zeigen, sagte er, ich werde dir von uns erzählen, was wir sind, was wir tun und ich werde versuchen, deine Unterstützung durch Verständnis zu gewinnen. Zuerst, hier ist das Augenlicht. Das Licht und auch das Sehen kam wieder zu mir. Ein höchst seltsamer Blick noch dazu. Ich blickte nach oben auf die Unterseite des Mannes Kinn und blickte in seine Nase hinein. Der Anblick der Haare in seiner Nase amüsierte mich außerordentlich und ich begann zu lachen. Er bückte sich und eines seiner Augen füllten meine ganze Sicht aus. Oh! Rief er, irgendjemand hat die Box umgedreht. Die Welt drehte sich um mich. Meinen Magen wühlte es auf und es wurde mir schlecht und schwindlig. Oh! Entschuldigung, sagte der Mann, ich hätte zuerst abschalten sollen, bevor ich die Box umdrehte. Aber macht nichts, du wirst dich in ein paar Minuten wieder besser fühlen. Das kann passieren. Nun konnte ich mich selbst sehen. Es war eine schreckliche Erfahrung, meinen Körper so bleich, so fahl und mit so vielen Schläuchen und Anschlüssen, die von ihm ausgingen, liegen zu sehen. Es war in der Tat ein Schock, mich selbst zu sehen und zu sehen, dass meine Augenlider fest geschlossen waren. Ich lag anscheinend auf einer dünnen Metallplatte, die von einer einzigen Säule getragen wurde. Und am Säulenfuß waren einige Pedale angebracht, während neben mir ein Ständer stand, an dem Glasflaschen mit farbiger Flüssigkeit hingen und diese waren irgendwie mit mir verbunden. Der Mann sagte, du befindest dich auf einem Operationstisch. Und mit diesen Pedalen, er berührte sie, können wir dich an jede gewünschte Position bringen. Er trat auf eine, und der Tisch drehte sich rundum. Er drückte wieder eine andere, und der Tisch kippte, bis ich fürchtete, ich könnte runterfallen. Wieder eine andere, und der Tisch stieg empor, bis ich geradewegs unter ihn sehen konnte. Eine äußerst unheimliche Erfahrung, die in meinem Magen höchst eigenartige Gefühle hervorriefen. Die Wände waren offensichtlich aus Metall und von einer sehr angenehmen grünen Farbe. Noch nie zuvor hatte ich ein solch feines Material gesehen, glatt und ohne Makel. Es musste offenbar eine spezielle Art von Fuge benutzt worden sein, denn man sah überhaupt nicht, wo die Wände, der Boden oder die Decke endeten oder begannen. Die Wände, man könnte sagen, flößen in den Boden und in die Decke hinein. Es gab keine spitzen Ecken, nicht eine einzige. Dann glitt eine Sektion in der Wand mit diesem metallischen Rumpeln, das mir bekannt vorkam, auf die Seite. Ein Unbekannter streckte den Kopf herein, sah sich kurz um und zog sich abrupt wieder zurück. Und die Wand glitt wieder zu Punkt 64. An der Wand vor mir befanden sich eine Reihe kleiner Fenster. Einige hatten die Größe einer Handfläche eines großen Mannes. Dahinter standen Zeiger auf gewissen roten oder schwarzen Markierungen. Einige der größeren rechteckigen Fenster fesselten mein Interesse, von ihnen ging ein beinahe mystisches blaues Leuchten aus. Seltsame Lichtpunkte hüpften und tanzten in einem unverständlichen Muster vorüber, während in einem anderen Fenster eine rotbraune Linie in einer merkwürdigen rhythmischen Form auf und ab schwankte, beinahe wie der Tanz einer Schlange, dachte ich. Der Mann, ich werde ihn meinen Erbeuter nennen, lächelte, ob meinem Interesse, all diese Instrumente zeigen dich, sagte er, und hier werden 9 Wellen deines Hirns aufgezeigt. 9 separate Sinuswellen mit dem Ausstoß deiner Hirnelektrizität, die auf diese Instrumente übertragen werden. Sie zeigen, dass du eine hervorragende Mentalität hast. Sie zeigen, dass du eine wahrlich außergewöhnliche Erinnerungsfähigkeit hast und für diese Aufgabe entsprechend geeignet bist. Langsam drehte er die Sehbox weiter und zeigte auf einige merkwürdige Glaswaren, die sich vorher außerhalb meines Sehbereichs befunden haben. Diese, erklärte er, ernähren dich ständig durch deine Venen und entschlacken andererseits dein Blut. Und diese anderen lassen andere Abfallprodukte deines Körpers abfließen. Wir befinden uns zurzeit in dem Prozess, deinen allgemeinen Gesundheitszustand zu verbessern, sodass du dann stark genug sein wirst, um dem unbestreitbaren Schock von all dem, was wir dir zeigen werden, standhalten zu können. Es wird ein Schock sein, obwohl du dich selbst für einen geschulten Priester hältst. Im Vergleich zu uns, bist du einer der niedrigsten und ungebildetsten Nichtswisser, denn was für uns alltäglich ist, wird für dich ein beinahe unglaubliches Wunder sein. Die erste Einführung in unsere Wissenschaft kann einen ernsten psychischen Schock verursachen. Doch dies muss riskiert werden. Und es gibt tatsächlich ein Risiko, obwohl wir jede Anstrengung unternehmen, es zu minimieren. Er lachte und sagte, ihr in eurem Tempelgottesdienst macht viel Aufhebens über die Körpergeräusche, oh ja. Ich weiß alles über eure Gottesdienste, aber hast du wirklich schon einmal die Geräusche des Körpers gehört? Horch! Er machte kehrt, ging auf eine Wand zu und drückte auf einen weißen glänzenden Knopf. Unmittelbar danach hallten Geräusche aus vielen kleinen Löchern, die ich als Körpergeräusche erkannte. Lächelnd drehte er an einem anderen Knopf, und die Geräusche wurden noch stärker und füllten den ganzen Raum aus. Bumm, bumm, bumm machten die Herzschläge in einer solchen Lautstärke, dass hinter mir die Glaswaren klappeten. Eine erneute Berührung auf dem Knopf, und die Herztöne waren weg und es folgte das Gurgeln der Körperflüssigkeit, jedoch so laut wie ein Bergbach, der in seiner Sorge, den weit entfernten See zu erreichen, über ein steiniges Flussbett jagt. Dann war ein Tosen von Gasen zu vernehmen, die wie ein Sturm durch Blätter und Zweige eines großen Baumes fegten. Dann wieder ein Plumpsen und Platschen, als fielen große Felsbrücken in einen tiefen See. Dein Körper, sagte er, deine Körpergeräusche. Wir wissen alles über deinen Körper, aber, nein sehr geschätzter Herr Erboy, sagte ich, dies ist kein Wunder für mich und auch keine Wundertat. Wir armen, ungebildeten Nichtswisser hier in Tibet können das genauso gut tun. Wir können die Geräusche auch verstärken, nicht so stark, einverstanden, aber dennoch können wir es tun. Und ebenso können wir die Seele vom Körper befreien, und sie auch wieder zurückbringen, das kannst du? Er sah mich mit einem spöttischen Ausdruck auf seinem Gesicht an und sagte, du lässt dich nicht so leicht ins Boxhorn jagen, wie? Du glaubst also wir sind Feinde, Erbeute, nicht wahr? Herr, erwiderte ich, sie haben mir bis jetzt weder Freundschaft noch einen Grund gezeigt, warum ich ihnen Vertrauen schenken oder mit ihnen zusammenarbeiten soll. Sie haben mich gelähmt und halten mich gefangen wie eine Wespe ihre Gefangenen hält. Es befinden sich unter ihnen solche, die scheinen mir wie Teufel zu sein. Wir haben Bilder von solchen Wesen und verschmähen sie als Albtraumkreaturen von einer höllischen Welt. Und hier sind sie ihre Verbündeten, Erscheinungen können irreführend sein, erwiderte er. Einige dieser Wesen sind die nettesten Leute, während andere mit einem heiligen Gesicht zu jedem niederen Akt, der ihnen an ihrem verdorbenen Geiste einfülle, neigen würden. Doch du, wie alle anderen Nichtswisser, werden von der äußeren Erscheinung einer Person irregeführt, Herr, war meine Erwiderung, ich muss mich jetzt entscheiden, auf welcher Seite ihr Interesse liegt, auf der guten oder auf der schlechten. Wenn es gut ist, und ich bin davon überzeugt, dann, und nur dann, werde ich mit ihnen zusammenarbeiten. Anderenfalls werde ich jedes erdenkliche Mittel, das mir zur Verfügung steht, einsetzen, um ihre Absichten zu vereiteln, auch wenn es mein Leben kostet, du wirst uns doch sicher beipflichten, war seine etwas ärgerliche Antwort. Dass wir dir dein Leben gerettet haben, als du Hunger hattest und krank warst? Ich setzte meinen verdrießlichsten Gesichtsausdruck auf, während ich antwortete, mein Leben gerettet, für was? Ich war auf dem Weg ins himmlische Reich und sie schleppten mich zurück. Nichts, was sie jetzt tun können, wird so herzlos sein. Was ist das schon für ein Leben für einen blinden Mann? Wie kann einer, der blind ist, studieren? Und essen, wie soll ich jetzt an Nahrung kommen? Nein. Das war keine Freundlichkeit. Mein Leben zu verlängern. Und sie selbst haben ja vorher gesagt, dass ich nicht zu meinem Vergnügen hier bin, sondern für ihre Zwecke. Wo ist denn da die Freundlichkeit? Sie haben mich hier festgeschnürt, und ich bin die Zielscheibe ihrer Frauen gewesen. Gut? Und, wo ist denn da all das Gute, das sie erwähnten? Er blickte mich an, die Flinten in die Hüften gestützt. Ja, sagte er schließlich, von deiner Warte aus sind wir nicht sehr freundlich gewesen zu dir, nicht wahr? Vielleicht aber kann ich dich von unseren guten Absichten überzeugen und dann wirst du in der Tat sehr nützlich sein. Er machte kehrt und begab sich zu einer Wand. Dieses Mal sah ich, was er tat. Er stand vor einem Viereck, das wie mit kleinen Löchern gefüllt war, und drückte auf einen schwarzen Knopf. Über dem gelochten Viereck ging ein Licht an und wurde allmählich zu einem leuchtenden Dunst. Und dort, zu meinem großen Erstaunen, formte sich ein Gesicht, ein Kopf in lebendigen Farben. Mein Erbeuter sprach ausführlich in dieser merkwürdigen ausländischen Sprache und hielt dann inne. Zu meiner absoluten Verwunderung drehte sich der Kopf in meine Richtung und zwei buschige Augenbrauen hoben sich an. Dann erschien an den Ecken des Mundes ein schmales grimmiges Lächeln. Ein kläffender kurzer Satz war zu vernehmen und das Licht verblasste wieder. Der Dunst wirbelte und schien von der Wand verschluckt zu werden. Mein Erbeute wendete sich mit einem erleichterten Seufzen und einem zufriedenen Gesicht mir zu. Gut, mein Freund, sagte er, du hast gezeigt, dass du einen starken Charakter hast und ein zäher Mann bist, mit dem man verhandeln kann. Nun, ich habe die Erlaubnis, dir das zu zeigen, was noch kein anderer Mensch deiner Welt gesehen hat. Er wendete sich wieder der Wand zu und drückte auf den schwarzen Knopf. Der Dunst formte sich wieder. Doch dieses Mal mit dem Kopf einer jungen Frau. Mein Erbeuter sprach mit ihr, offenbar gab er Anweisungen. Sie nickte mit dem Kopf, starrte kurios in meine Richtung und schwand dahin. Wir werden jetzt einige Augenblicke warten müssen, sagte mein Erbeuter. Ich lasse ein spezielles Gerät hierher bringen, und dann werde ich dir Orte auf deiner Welt zeigen. Hast du vielleicht einen bestimmten Ort, den du gerne sehen möchtest? Ich kenne die Welt nicht, erwiderte ich. Ich bin nie gereist. Ja, aber du hast doch sicher schon von irgendeiner Stadt gehört, protestierte er. Nun, ja, war meine Antwort. Ich habe von Kalimpong gehört. So, Kalimpong. Eine kleine indische Grenzsiedlung. Kannst du dir nicht einen besseren Ort ausdenken? Wie wäre es mit Berlin, London, Paris oder Kairo? Du wirst doch sicher etwas Besseres sehen wollen als Kalimpong. Aber, Herr, erwiderte ich habe an den Orten, die Sie erwähnt haben, kein Interesse. Diese Namen sagen mir nichts, außer, dass ich davon durch die Händler gehört habe, als sie über solche Orte sprachen. Aber weder bedeuten sie mir etwas, noch bin ich daran interessiert. Und selbst wenn ich Bilder von diesen Orten sehe, könnte ich nicht sagen, ob sie wahr sind oder nicht. Und wenn dieser wunderbare Apparat von Ihnen das tun kann, was Sie sagen, dann zeigen Sie mir Lhasa, zeigen Sie mir Paris, zeigen Sie mir das Westtor, die Kathedrale, den Potala. Diese Orte kenne ich und dann weiß ich, ob Ihr Gerät wahr oder nur ein kluger Trick ist. Er sah mich mit einem eigentümlichen Gesichtsausdruck an. Er schien sich in einem Zustand von Bestürzung zu befinden. Dann nahm er sich mit einem sichtlichen Ruck zusammen und rief aus, ich werde in meiner Arbeit von einem ungebildeten Nichtswisser belehrt. Wie? Und der Kerl hat auch noch recht. Es steckt also doch noch etwas in diesem urwüchsigen Schlaumeier. Natürlich braucht er einen Anhaltspunkt, anderenfalls wird er überhaupt nicht beeindruckt sein. Gut, gut. Die gleitende Türe glitt abrupt auf die Seite und vier Männer erschienen, die einen sehr großen Kasten hereinführten, der in der Luft zu schweben schien. Der Kasten musste ein ansehnliches Gewicht gehabt haben, weil, obwohl er ohne Gewicht in der Luft zu schweben schien, es dennoch eine große Anstrengung brauchte, ihn zu bewegen oder die Richtung zu ändern oder anzuhalten. Nach und nach schoben sie den Kasten in den Raum, wo ich lag. Eine Zeit lang fürchtete ich, dass sie während des Ziehens und Schiebens meinen Tisch umgibten. Ein Mann stieß an die Augenbox, und durch die daraus resultierende Drehung wurde mir für eine Weile schlecht und schwindlig. Doch schließlich, nach vielen Diskussionen, wurde der Kasten gegen eine Wand direkt vor mir aufgestellt. Drei der Männer gingen wieder und die Tür schloss sich hinter ihnen. Der vierte Mann und mein Erbeuter unterhielten sich sehr angeregt mit viel Handbewegungen und gestikulierten. Schließlich drehte sich mein Erbeuter zu mir um und sagte, er sagt, dass wir Lhasa nicht hereinbringen können, weil Lhasa zu nah ist, wir müssten weiter weg sein, damit wir es scharf einstellen könnten. Ich sagte nichts und schenkte ihm überhaupt keine Beachtung. Nach einem kurzen Moment sagte mein Erbeuter, möchtest du vielleicht Berlin, Bombay oder Kalkutta sehen? Meine Erwiderung war, nein, das möchte ich nicht, sie sind für mich zu weit weg. Er wendete sich wieder dem anderen Mann zu. Es folgte eine sehr heftige Auseinandersetzung. Der andere Mann sah aus, als fing er demnächst an zu weinen. Völlig frustriert fuchtelte er mit den Händen herum und sank dann völlig verzweifelt vor dem Kasten auf die Knie. Das Vorderteil glitt auf und ich sah, was nur ein großes Fenster zu sein schien, und nicht mehr. Dann holte der Mann aus seiner Kleidung einige Teile aus Metall hervor und kroch auf die Rückseite des merkwürdigen Kastens. Sonderbare Lichter leuchteten in dem Fenster auf und es formten sich bedeutungslose Farbwirbel. Das Bild flackerte, lief und wirbelte. Und es gab auch einen Augenblick, wo sich Schatten, was der Potala hätte sein können, formten, doch es hätte ebenso gut Rauch sein können. Der Mann kroch von der Rückseite des Kastens hervor, murmelte etwas und eilte aus dem Raum. Mein Erbeuter sah sehr verärgert aus und sagte, wir sind zu nahe an Lhasa und können es nicht schärfer einstellen. Es ist, wie wenn man durch ein Teleskop zu schauen versucht, wenn man näher dran ist, als was das Instrument ins Visier nehmen kann. Es funktioniert gut auf Distanzen, jedoch in der Nähe wird kein Teleskop ein scharfes Bild zeigen. Wir haben hier dasselbe Problem. Ist das für dich verständlich? Herr, erwiderte ich, Sie sprechen von Dingen, die ich nicht verstehe. Was ist ein Teleskop, das Sie vorher erwähnten? Ich habe noch nie eines gesehen. Und Sie sagen, dass Lhasa zu nahe ist. Doch ich sage Ihnen, es ist ein ganz, ganz langer Fußmarsch. Wie kann es dann zu nahe sein? Auf meines Erbeuters Gesicht zeichnete sich ein verzweifeltes Ringen ab. Er griff sich in die Haare und für einen Moment dachte ich, er würde einen Tanz aufführen. Mit einiger Mühe beruhigte er sich und sagte, als du deine Augen noch hattest, hast du dann jemals etwas so nahe an deine Augen gehalten, dass du es nicht klar sehen oder nicht mehr klar erkennen konntest? Das ist es, was ich meine, wir können auf diese kurze Entfernung kein klares Bild einstellen. 72, Kapitel 4. Ich sah ihn an, oder zumindest glaubte ich, dass ich ihn anblickte. Denn es ist eine höchst schwierige Erfahrung, die einem Mann widerfahren kann, den Kopf an einem Ort zu haben und sein Sehvermögen viele Zentimeter weiter weg an einem anderen Ort. Auf jeden Fall sah ich ihn an und dachte, was kann das bloß für ein Wunder sein? Der Mann sagte, dass er mir die Städte auf der anderen Seite der Welt zeigen kann und nun kann er mir nicht einmal mein eigenes Land zeigen. So sagte ich zu ihm, Herr, würden Sie mir etwas vor die Augenbox halten, sodass ich die Sache mit dem, klar einstellen selbst beurteilen kann? Er nickte in plötzlicher Übereinstimmung und suchte einen Augenblick lang herum, so als überlegte er sich, was er tun solle. Dann nahm er am Ende unter meinem Tisch ein halb durchsichtiges Blatt hervor, auf dem sich sehr merkwürdige Zeichen befanden. Zeichen, wie ich sie vorher noch nie gesehen hatte. Offenbar war es eine Schrift, auf ein paar Blättern, die er dann wendete. Dann stieß er auf etwas, das ihn offenbar zufrieden stellte, da er erfreut lächelte. Er hielt das Ding hinter seinen Rücken, während er sich meiner Augenbox näherte. Also, mein Freund, rief er aus, lasst uns sehen, was wir tun können, um dich zu überzeugen. Er schob etwas vor meiner Augenbox. Es war sehr nah und zu meinem Erstaunen war alles, was ich sehen konnte, nur verwischt und wies unklare Stellen auf. Es gab zwar noch einen Unterschied, auf dem einen Teil war ein weißer und auf einem anderen Teil ein schwarzer Fleck, doch dies bedeutete mir nichts, überhaupt nichts. Er lächelte über meinen Gesichtsausdruck. Ich konnte ihn zwar nicht lächeln sehen, aber ich konnte ihn lächeln, hören. Wenn man blind ist, wirkt man über andere Sinne. Ich konnte seine Gesichtsmuskeln knacken hören, und da er vorher schon öfters gelächelt hatte, wusste ich, dass dieses Knacken nun ein Lächeln bedeutete. Ah, sagte er, endlich habe ich bei dir ins Schwarze getroffen, nicht wahr? Nun, pass gut auf. Sag mir, wann du sehen kannst, was es ist. Ganz langsam zog er es für mich klarer und ich erkannte mit ausgesprochenem Erstaunen, dass es ein Bild von mir war. Ich kann es nicht erklären und ich weiß auch nicht, wie dieses Bild hergestellt wurde, doch es zeigte tatsächlich mich auf dem Tisch liegend und wie ich auf die Männer, die diesen schwarzen Kasten hereindrücken, blickte. Mit abgrundtiefem Erstaunen sperrte ich den Mund auf. Ich musste wie ein richtiger Barntölpel ausgesehen haben. Und so fühlte ich mich auch. Ich fühlte, wie mir die Hitze hochstieg und meine Wangen vor lauter Verlegenheit brannten. Dort war ich, versorgt mit all den Dingen, die aus mir herausragten und beobachtete die vier Männer, wie sie diesen Kasten manövrierten. Und der erstaunte Blick meines Gesichts auf dem Bild saß wirklich, gut, sagte mein Erbeuter, offenbar begreifst du jetzt die Sache. Doch, um es nochmals klar zu machen, lass es uns noch einmal machen. Er hielt das Bild, so dass ich es sehen konnte und bewegte es langsam näher zu der Augenbox. Langsam wurde es unscharf, bis ich mal noch einen weißlich-schwärzlichen Wirbel sehen konnte und nicht mehr. Er zog es schnell weg, und ich konnte wieder den Rest des Raumes sehen. Er machte ein paar Schritte zurück und sagte, du kannst dies natürlich nicht lesen, doch schau her. Hier stehen Worte geschrieben. Diese kannst du klar sehen. Ja, ich kann sie klar sehen, Herr, erwiderte ich, ich sehe sie ganz klar. Also brachte er das Blatt näher an meine Augenbox, und wieder gab es das verschwommene Bild. Nun, sagte er, verstehst du jetzt unser Problem? Wir haben hier einen Apparat oder ein Gerät, nenne es wie du willst, das ein noch viel größeres Gegenstück zu dieser an dir benutzten Augenbox ist, jedoch deren Grundlage weiten über deinen Verstand hinausgeht. Das Gerät ist, wie auch immer, von einem solchen Ausmaß, dass wir damit rund um die Welt sehen können, jedoch das, was 80 Kilometer weit weg ist, können wir nicht sehen. 80 Kilometer sind zu nahe, genauso wie das, was ich dir ein paar Zentimeter vor deiner Augenbox gehalten habe und du es nicht sehen konntest. Ich werde dir Kalimpong zeigen. Und damit wendete er sich ab und hantierte an einigen an der Wand angebrachten Knöpfen herum. Die Lichter im Raum verdunkelten sich. Sie waren nicht gänzlich ausgelöscht, sondern nur trübe, sodass das Licht ähnlich dem war, das unmittelbar nach dem Sonnenuntergang hinter die Himalayas folgte. Eine kühle Dunkelheit, wie wenn der Mond noch nicht aufgegangen wäre und die Sonne ihr Licht noch nicht ganz abgezogen hätte. Er ging auf die Rückseite des großen Kastens und bewegte seine Hand über etwas, das ich nicht sehen konnte. Unmittelbar danach leuchtete ein Licht auf und es formte sich langsam eine Landschaft. Die hohen Gipfel des Himalayas kamen ins Bild. Auf einem Trampelpfad bewegte sich eine Händelkarawane. Sie überquerten eine kleine hölzerne Brücke, unter der ein reißender Sturzbach sie im Falle eines Ausrutschers zu verschlingen drohte. Sie erreichten die andere Seite und folgten einem Weg durch raues Weideland. Wir beobachteten sie einige Minuten lang. Der Blick war wie aus der Warte eines Vogels oder wie wenn eine der Himmelsgötter meine Augenbox hielte und bedächtig über das ruhige, öde Land hinweg schwebte. Mein Erbeuter bewegte seine Hand erneut und es folgte eine völlig verschwommene Bewegung, etwas kam in Sicht und huschte vorbei. Mein Erbeuter bewegte seine Hand in die Gegenrichtung und das Bild stabilisierte sich wieder. Och, nein, das war nicht nur ein Bild, das war eigentliches Geschehen, dies war Wirklichkeit, die Wahrheit. Es war wie vom Himmel herab durch ein Loch zu blicken. Unten sah ich die Häuser von Kalimpong. Ich sah die von Händlern bevölkerten Straßen sowie Lama-Kloster mit gut gekleideten Lamas darin und Mönche in roten Roben herumgehen. Alles war mir fremd. Ich hatte einige Mühe, mich zu orientieren, denn ich war nur ein einziges Mal in Kalimpong gewesen und das war als kleiner Junge. Noch dazu hatte ich Kalimpong vom Boden aus, von der Höhe eines stehenden kleinen Jungen, gesehen. Und jetzt, nun, ich nehme es wenigstens an, sah ich es aus der Luft, so wie ein Vogel. Mein Erbeuter beobachtete mich aufmerksam. Er bewegte gewisse Dinge und das Bild oder die Landschaft oder was immer man so ein Wunderwerk nennt, verwischte durch die Geschwindigkeit und hielt wieder an. Hier, sagte der Mann, haben wir den Ganges, der, wie du sicher weißt, der heilige Fluss der Inder ist. Ich wusste viel über den Ganges. Die Händler brachten manchmal Magazine aus Indien mit. Wir konnten in diesen Magazinen kein einziges Wort der Schrift lesen, doch die Bilder, oh, das war anders. Hier vor mir befand sich tatsächlich und unverkennbar der Fluss Ganges. Dann, zu meinem großen Erstaunen, dämmerte mir, dass ich sowohl hörte als auch sah. Ich konnte die Hindus singen hören. Ich sah auch warum. Sie hatten am Ufer einen Körper auf einer Terrasse aufgebahrt und besprenkelten ihn mit dem heiligen Wasser des Ganges, bevor sie ihn auf den Treppenabsatz zum Verbrennen brachten. In dem Fluss wimmelte es nur so von Menschen. Es schien höchst erstaunlich zu sein, dass es so viele Menschen auf der Welt geben konnte. Und das nur alleine in dem Fluss. Am Ufer zogen sich die Frauen auf eine höchst schamlose Art aus, aber auch die Männer. Ich fühlte, wie mir von einer solchen Zurschaustellung überall heiß wurde. Doch dann fielen mir ihre Tempel, Grotten und Säulengänge auf und ich betrachtete sie und war darüber erstaunt. Das war tatsächlich Wirklichkeit und es begann mich zu verwirren. Mein Erbeuter, denn ich durfte nicht vergessen, er war mein Erbeuter. Also mein Erbeuter verschob etwas und es folgte eine verschwommene Bewegung. Er spähte aufmerksam in das Fenster, und dann kam die Verschwommenheit mit einem Mal zum Stehen. Berlin, sagte er. Nun, ich wusste, dass Berlin eine Stadt irgendwo im Westen war. Doch mir war das alles so fremd, dass es mir nichts sagte. Ich blickte nach unten und dachte, dass es vielleicht meine neue Sichtweise war, die alles so durcheinander brachte. Hier gab es hohe Gebäude, ungewöhnlich einheitlich in Größe und Form. Ich hatte in meinem ganzen Leben noch nie so viel Glas gesehen. Es gab überall Glasfenster. Und dann, anscheinend einer sehr harten Straße, befanden sich zwei in die Straße selber eingelassene Eisenplanken. Sie glänzten und waren völlig gleich weit voneinander entfernt. Ich konnte es schlicht nicht verstehen. Um eine Ecke herum schritten in meinen Sehbereich zwei Pferde, eines hinter dem anderen. Und ich erwarte nicht, dass du mir dies glauben wirst, doch sie zogen etwas, das ein Metallkasten auf Rädern zu sein schien. Die Pferde gingen im Schritt zwischen diesen Eisenstens drehten sich auf diesen Eisenplanken entlang. Der Kasten hatte Fenster, rundherum Fenster, und als ich hineinschaute konnte ich Leute sehen. Leute im Innern dieses Kastens. Leute, die entlang gezogen wurden. Direkt vor meiner Sicht, ich hätte beinahe gesagt, direkt vor meinen Augen, so gewöhnt war ich nun schon an diese Seebox, kam diese Einrichtung zum Stehen. Es stiegen Leute aus dem Kasten und andere stiegen ein. Ein Mann ging nach vorne, fuhr das erste Pferd und stellte mit einer Stange am Boden etwas um. Dann ging er in den Metallkasten zurück und fuhr los, und dann fuhr der Kasten nach links, weg von den zwei Hauptplanken auf andere Planken. Ich war darob so erstaunt, dass ich mich auf nichts anderes konzentrieren konnte. Ich hatte für nichts anderes Zeit als für diesen seltsamen Metallkasten auf Rädern, der Leute transportierte. Doch dann blickte ich auf die eine Seite der Straße, wo sich Leute befanden. Es standen Männer in ungewöhnlich enger Kleidung dort. Sie hatten Kleidungsstücke an den Beinen, die sehr, sehr eng zu sein schienen und die Beinkonturen exakt abzeichneten. Und jedermann hatte auf dem Kopf eine höchst außergewöhnliche topfähnliche Bedeckung, verkehrt herum, die mit einem dünnen Rand rundum versehen war. Es belustigte mich, weil sie wirklich komisch aussahen. Doch dann schaute ich auf die Frauen. Ich habe noch nie etwas Ähnliches gesehen. Einige dieser Frauen hatten einen beinahe unbedeckten Oberkörper, während der untere Teil des Körpers völlig in ein schwarzes Zelt eingepackt war. Es schien, als hätten sie gar keine Beine. Man konnte nicht einmal ihre Füße sehen. Mit einer Hand hielten sie die Seite dieses schwarzen Zelts hoch, offenbar im Bestreben, den unteren Teil vom Nachschleifen im Staub fernzuhalten. Ich sah mich weiter um. Ich betrachtete die Häuser. Einige waren wahrlich noble Residenzen. Weiter unten in der Straße, einer sehr breiten Straße, kam ein Trupp Männer heran. Aus den ersten Reihen der Männer ertönte Musik und es war viel Glanz zu sehen. Und ich fragte mich, ob sie vielleicht goldene und silberne Instrumente hatten. Doch als sie näher kamen, sah ich, dass die Instrumente nur aus Messing und einige aus Metall waren. Es waren alles große in Militäruniformen gekleidete Männer mit roten Gesichtern. Ich brach in schallendes Gelächter aus über ihre sich brüstende Art, in der sie gingen. Sie brachten ihre Knie so hoch, dass die oberen Gliedmaßen horizontal waren. Mein Erbeuter lächelte und sagte, ja, das ist in der Tat ein sehr eigentümlicher Schritt. Das ist der deutsche Stechschritt, den die deutsche Armee für feierliche Anlässe benutzt. Mein Erbeuter bewegte erneut die Hand. Einmal mehr verschwamm alles und die Dinge hinter dem Fenster dieses Kastens lösten sich auf, formten einen Nebel. Dann stoppte es wieder und verdichtete sich erneut. Russland, sagte mein Erbeuter, das Land der Zaren. Moskau. Ich schaute und auf dem Land lag Schnee. Auch hier hatten sie so seltsame Vehikel. Vehikel, die mir nicht einmal im Traum eingefallen wären. Da war ein Pferd vorgespannt, an eine sehr große mit Sitzen ausgestattete Plattform. Diese große Plattform war mittels etwas, das wie flache Metallstreifen aussah, mehrere Zentimeter vom Boden abgehoben. Die Pferde zogen diese Einrichtung entlang und während sie gingen, ließen sie Vertiefungen im Schnee zurück. Jedermann trug Pelz und der Atem kam wie ein gefrorener Strom aus ihren Mündern und Nasen. Sie sahen vor Kälte blau aus. Dann schaute ich auf einige der Häuser, und ich dachte, wie anders die doch waren als die, die ich vorher gesehen hatte. Sie waren sonderbar. Hohe Wände ragten empor und hinter den Wänden zeigten die Dächer knollenförmige und beinahe wie umgedrehte und mit den Wurzeln nach oben gerichtete Zwiebeln, der Palast des Zaren, sagte mein Erbeuter. Das Glitzern des Wassers erfasste meinen Blick. Ich dachte an unseren eigenen Fluss des Glücks, den ich schon so lange nicht mehr gesehen hatte, das ist der Moskauer Fluss, sagte mein Erbeuter, er ist in der Tat ein sehr bedeutender Fluss. Auf ihm trieben merkwürdige aus Holz gefertigte Schiffe mit großen von den Stangen herabhängenden Segeln. Es gab wenig Wind und so hingen die Segel nur schlapp herunter, doch die Männer hatten andere Stangen mit abgeflachten Enden, die sie mit dem flachen Ende in den Fluss tauchten und so das Schiff vorwärts trieben. Nun, in all dem sah ich keinen Sinn mehr, und so sagte ich zu dem Mann, Herr, ich habe zweifellos Wunder gesehen und ich bezweifle auch nicht, dass dies viele sicher interessieren würde, doch was bezwecken Sie damit, was versuchen Sie mir damit zu beweisen? Plötzlich fiel mir ein Gedanke ein, der schon seit Stunden an mir nagte und nun mit nachdrücklicher Klarheit in mein Bewusstsein sprang. Sie, Herr Erbeut, rief ich aus, wer sind Sie? Sind Sie Gott? Er blickte mich nachdenklich an, so als wäre er von dieser offensichtlich unerwarteten Frage überrascht. Er spielte mit den Fingern am Kinn herum, brachte seine Haare durcheinander und zuckte leicht mit den Schultern. Dann erwiderte er, du würdest es doch nicht verstehen. Es gibt Dinge, die nicht begreifbar sind, außer wenn man eine gewisse Stufe erreicht hat. Lass mich dir antworten, indem ich dir eine Frage stelle. Wenn du in einem Lamarck-Kloster wärst, und eine deiner Aufgaben darin bestünde, auf eine Herde Jacks aufzupassen, würdest du dann einem Jack, das dich fragt, wer du bist, antworten? Ich sah darüber nach, und dann sagte ich, nun, Herr, gewiss würde ich von einem Jack nicht erwarten, dass es mir eine solche Frage stellt, doch wenn es mir eine solche Frage stellen würde, dann würde ich dies als einen Beweis betrachten, dass es ein intelligentes Jack ist, und ich würde jede Schwierigkeit auf mich nehmen, ihm zu erklären, wer ich bin. Sie fragen mich also, Herr, was ich mit einem Jack tun würde, das mir eine solche Frage stellte, und ich antworte Ihnen, dass ich dem Jack nach bestem Wissen und Gewissen antworteten würde. Unter den gegebenen Bedingungen würde ich ihm sagen, dass ich ein Mönch bin, und dass ich beauftragt worden bin, auf diese Jacks aufzupassen, und dass ich für diese Jacks mein Bestes tun würde, und ich sie als meine Brüder und Schwestern betrachte, obwohl wir uns in einer anderen Gestalt befinden. Ich würde dem Jack erklären, dass wir Mönche an eine Reinkarnation glauben und dass wir beide auf diese Erde kommen, um unsere vorgeschriebene Aufgabe zu erfüllen und unsere festgesetzte Lektion zu lernen, sodass wir uns im himmlischen Reich für eine Reise zu noch höheren Dingen vorbereiten können. Sehr gut gesagt, Mönch, sehr gut gesagt, sagte mein Erbeuter.